Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Ist Ihnen das auch aufgefallen in Berlin, wo in den zurückliegenden Wochen plötzlich überall Schnellteststationen entstanden sind? Da wurden Teile von Restaurants und Cafés kurzerhand umgemodelt. Fertig war das Testzentrum. Keine Frage, die sind ein wichtiger Baustein bei der Eindämmung der Pandemie. Sie sind aber auch ein Geschäftsmodell, das durch einzelne Betrugsfälle stärker nun unter die Lupe genommen wird. Wie das geschieht, dazu gab es im Abgeordnetenhaus Informationen von Gesundheitssenatorin Kaleitsche und RBB-Landespolitikreporter Jan Menzel berichtet darüber.
Die Zahlen sind durchaus beeindruckend. 1600 Teststellen oder Stationen gibt es inzwischen in Berlin. Zusammen schaffen sie mehr als 5,2 Millionen Schnelltests in der Woche und damit auch mehr Sicherheit für die Bewohner der Metropole in der Pandemie. Doch erst kürzlich wurden mehrere Teststellen im Bezirk Neukölln geschlossen. Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche.
In allen Branchen, ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, gibt es immer Schafe in allen Wirtschaftsbereichen.
Hinweisen auf diese schwarzen Schafe gehe man nach, betont Kaleitsche. Aktuell liegen ihrer Verwaltung 89 Hinweise vor, zum Teil Beschwerden über falsche Telefonnummern oder unzutreffende Angaben auf der Webseite.
Aber da sind eben auch schwerwiegende Fälle dabei, was eben darauf hinweist, dass die Qualität nicht stimmt, dass eben sozusagen vor Ort die Regeln, die angegeben worden sind, nicht eingehalten werden.
Ihre Verwaltung arbeitet in Teams gemeinsam mit Gesundheitsämtern, Ordnungsämtern und der Polizei, um Hinweisen nachzugehen. Auch der Zoll ist mit an Bord. Bei Kontrollen helfe inzwischen die Heimaufsicht, weil sich die Lage in den Pflegeeinrichtungen durch die Impfungen entspannt habe. Nach Informationen des RBB werden derzeit weitere Kontrollen von Teststationen in Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf vorbereitet. Das Hauptproblem sei jedoch die Testverordnung des Bundes, sagt Kaleitsche. Die Verordnung lasse es nicht zu, dass die Kassenärztliche Vereinigung die Rechnungen der Teststellen überprüfe. Die Teststellen müssten keine Nachweise über Sachkosten und Personalkosten und auch keine Steuernummer vorlegen.
Und das ist eine Regelungslücke und deswegen fordere ich Spahn auf, diese Regelungslücke zu schließen.
Das hat der Bundesgesundheitsminister so auch angekündigt. Ein Parteifreund des Christdemokraten Spahn, der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann, bekam den Zorn der Gesundheitssenatorin im Parlament ebenfalls zu spüren. Heilmann, der wieder in den Bundestag will und Wahlkampf macht, hatte im April in einem Doppeldeckerbus in Kooperation mit einer Apotheke die kostenlosen staatlichen Schnelltests angeboten. Kaleitsche kritisierte das als parteipolitischen Missbrauch. Wenn auf dem Bus Heilmann stehe, sei die Teststelle nicht mehr neutral. Der Apotheke ist inzwischen die Testlizenz aberkannt worden.
Sie kennen sicher das Phänomen. Solange etwas selbstverständlich ist, denkt man auch nicht weiter drüber nach. Aber spätestens, wenn das nicht mehr geht, ja, dann fehlt was. Mal eben in ein Geschäft gehen, beispielsweise zum Stöbern oder Einkaufen. Und ich rede jetzt nicht von den Supermärkten. Konkret, seit diesem Donnerstag benötigen Sie in Brandenburg keine Tests mehr und auch keinen Termin. Wie sich das anfühlt und wie das ankommt, RBB-Reporterin Aline Lepsch war in Cottbus unterwegs.
Die Cottbuser Innenstadt ist rappelvoll. Touristen und Einheimische schlendern durch die Einkaufsstraße Spremm und über den Altmarkt. Darunter auch Laura Suske und Christian Brandauer.
Es ist so ein bisschen wieder der Rückzug zur Normalität und das ist schon sehr angenehm, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man braucht jetzt für alles so eben Tests oder irgendwas.
Donna Blumrott vom Spielzeugladen in der Burgstraße merkt das an ihren Kunden.
Das ist natürlich toll, ne? Man geht wieder mit viel mehr Freude auf Arbeit, weil man den Erfolg sieht, dass die Leute kommen, sich freuen, dass wir wieder offen haben. Wir kriegen ganz tolles Feedback zurück.
Und auch Modeladenbesitzerin Antje Köhler ist erleichtert.
Mit den Terminen, muss ich ehrlich sagen, hatte sich die ganze Geschichte nicht so ganz doll rentiert und mit der Testgeschichte gleich gar nicht. Und jetzt sind wir schon ein bisschen befreiter. Wir müssen natürlich ein bisschen schauen, wie viele Kunden auf einen Quadratmeter rein dürfen. Aber das ist alles überschaubar und es geht bergauf.
5 Personen dürfen derzeit in ihren Laden. Doch auch diese Regelung fällt ab 18. Juni in Brandenburg weg. So macht Shoppen dann wieder richtig Spaß, finden auch Lisa Jeschke und Sandra Schönberg.
Dafür jedes Mal einen Termin machen zu lassen, ist nicht meins. Ich bin spontaner Shopper.
Also es ist entspannter, so in Ruhe zu gucken.
Eine Kaffeebetreiberin erzählt mir, bei ihr waren seit der Öffnung ihres Ladens vor gut einer Woche schon wirklich viele Gäste. Die Sonne locke alle nach draußen und die Testpflicht haben sie nicht davon abgehalten. Ein bisschen schwierig ist es noch bei der Gastronomie, denn wenn das Geschäft außen und innen bewirtet, dann muss doch auch auf der Terrasse ein Test mitgebracht werden. Für viele der Grund, vorerst nur außen aufzumachen.
Präsenzunterricht in den Schulen, das war im zurückliegenden Jahr eher die Ausnahme, Homeschooling die Regel. Und da ist halt auch viel an Stoff liegen geblieben, der soll ja nun möglichst nachgeholt werden. Dabei gibt es ja auch ein Fach, wo in Corona-Zeiten wenig bis gar nichts ging. Kinderärzte haben bereits Alarm geschlagen. Es geht um Mangel an Bewegung, der hinterlässt seine Spuren. Was also tun? Mit eben dieser Frage hat sich der Bildungs- und Jugendausschuss im Potsdamer Landtag beschäftigt und es berichtet Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Steil nach unten zeigt die Kurve, die Robert Busch den Landtagsabgeordneten in der digitalen Ausschusssitzung präsentiert. Busch ist Jugendsekretär der Brandenburger Sportjugend und die Kurve zeigt die Zahl derjenigen Kinder und Jugendlichen, die in den vergangenen Jahren in Sportvereinen aktiv waren.
Wenn keine Sportangebote in dem Bereich stattfinden, natürlich ist das Interesse der Eltern begrenzt, die Kinder in Vereinen anzumelden. Wenn Sportangebote in Kindergärten oder in Grundschulen ausgesetzt sind, dann ist natürlich die Chance nicht gegeben, dass Eltern den Weg in den Verein finden und ihre Kinder dann in die Vereine bringen. Und da haben wir in dem Bereich einen Rückgang von 12% im Bereich der bis 6-Jährigen.
Und bei den etwas Älteren sieht es nicht viel besser aus. Auch Schulsport konnte im vergangenen Jahr kaum stattfinden. Fatal vor allem für diejenigen, für die Schwimmen auf dem Stundenplan stand. Was also tun? Die Brandenburger Sportjugend will in den nächsten Wochen eine regelrechte Schwimmoffensive starten, gemeinsam mit den Schwimmvereinen und den Schwimmschulen. Mindestens 3000 Kinder sollen so in den Sommerferien schwimmen lernen. Doch für viele Kurse braucht es auch viele Trainer in allen Bereichen. Das macht Andreas Gerlach, dem Vorsitzenden des Landessportbundes, nach dem monatelangen Lockdown auch im Sport besonders große Sorgen.
Wir wissen im Moment auch noch nicht, wie viele unserer Übungsleiterinnen und Übungsleiter denn wirklich zum Start wieder da sein werden. Also ich erwarte jetzt keinen Einbruch, aber der ein oder die ein oder andere wird sicherlich vielleicht auch in der Zeit einen anderen Weg gefunden haben.
Um Kinder und Jugendliche möglichst schnell wieder für den Sport zu begeistern, schlägt Gerlach vor, dass das Land ab dem Sommer für alle ein Jahr den Mitgliedsbeitrag im Sportverein übernimmt. Daniel Keller, der sportpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, kann sich das durchaus vorstellen.
Der Gedanke, der hier angesprochen worden ist, finde ich einen interessanten und überlegenswerten Ansatz. Ich würde aber auch prüfen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, sag mal, verstärkt dafür zu sorgen, dass vor allem, wenn die Schule nach den Sommerferien wieder losgeht, viele Sportler und Sportlerinnen den Weg in den Verein finden.
Der Ball liegt nun also wieder beim Bildungs- und Jugendministerium. Dort will man in den nächsten Tagen und Wochen die Details des Aufholprogramms festlegen.
Infos von Amelie Ernst aus Potsdam. Als letzte Partei im Berliner Abgeordnetenhaus hat nun ganz offenbar auch die AfD geklärt, mit wem an der Spitze sie in den Wahlkampf ziehen will. Auf einer Vorschlagsliste für den Aufstellungsparteitag am Wochenende, die AfD intern kursiert, steht Landeschefin Christin Brinker auf Platz 1. Der Name ihres schärfsten Konkurrenten allerdings fehlt auf dieser Liste, aber die ist umstritten. Alles Weitere von Sabine Müller dazu.
Mitte März waren der Jubel und die Glückwünsche von Christin Brinkers Anhängern kaum vorbei, da deutete die neue AfD-Parteichefin schon an, dass sie sich noch eine weitere Position vorstellen könnte, die als Spitzenkandidatin für die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Dafür hatte sich allerdings schon Monate vorher Fraktionschef Georg Pasterski in Stellung gebracht.
Ich werde nächstes Jahr auch wieder als Spitzenkandidat antreten.
Auf der Wahlvorschlagsliste, die der RBB einsehen konnte, steht aber nun Brinker auf Platz 1 und Pasterski taucht überhaupt nicht auf. Aus AfD-Kreisen heißt es, er werde wohl für den Bundestag kandidieren, wo die Listenplätze Mitte des Monats vergeben werden. Auf Anfrage wollten sich weder Pasterski noch Brinker öffentlich äußern. Die Liste mit den Wahlvorschlägen wurde nach RBB-Informationen gemeinsam von 6 führenden Vertretern der beiden zerstrittenen AfD-Strömungen aufgestellt. Von Anhängern des offiziell aufgelösten völkisch-nationalen Flügels und jenen, die sich als bürgerlich-konservativ und moderat bezeichnen. Brinker und Pasterski selbst waren angeblich nicht aktiv beteiligt. Es heißt, die gemeinsame Wahlliste sei der Versuch, die Gräben in der Partei zuzuschütten. Aufgelistet sind insgesamt 24 Namen. Nach Christin Brinker auf Platz 1 folgen die Parteivizes Ronald Gläser und Carsten Woldeit, der Abgeordnete Hart Latsch und Schatzmeister Frank-Christian Hansel. 3/4 der Plätze auf der Liste sind mit aktuellen Abgeordneten besetzt. Neben Brinker findet sich mit Jeanette Auricht nur noch eine weitere Frau. Ob alles so kommt, wie von den Machern der Liste geplant, hängt davon ab, ob die 260 Delegierten beim Parteitag am Wochenende mitziehen. Gesichert ist das nicht, in der Partei gibt es viel Unmut über die Vorschlagsliste. Von Kungelei wie bei den Altparteien ist die Rede und von Minderleistern auf guten Plätzen. AfD-Parteitage gelten als notorisch unberechenbar. Insider schließen zum Beispiel nicht aus, dass Fraktionschef Georg Pasterski sich doch noch für eine Kandidatur fürs Abgeordnetenhaus statt den Bundestag entscheidet, je nachdem, ob die Listenaufstellung läuft wie geplant. Eine Prognose hört man öfter.
Wenn die Liste zerpflückt werden sollte, dann eher etwas weiter hinten. Die Spitzenkandidatin Brinker und die anderen vorderen Plätze würden vermutlich so durchgehen wie geplant.
5 Jahre lang konnte man nicht rein ins Strandbad Tegel, aber nun ist es wieder eröffnet. Der Verein Neue Nachbarschaft Moabit hat praktisch in Eigenregie dieses Strandbad wieder zum Leben erweckt. Die ersten Besucherinnen und Besucher konnten bereits schwimmen und sich sonnen. Nebenbei wird aber immer noch gewerkelt. RBB-Reporter Raphael Knob war vor Ort.
Das Wetter ist wie bestellt für die Eröffnung des Strandbad Tegels, beziehungsweise für den Start Light, wie es Udo Bockemühl vom Verein Neue Nachbarschaft Moabit nennt.
Na, wir haben ja jetzt nicht so eine ganz offizielle Eröffnung, sondern so ein Soft-Opening, dass alles sich einschwingen kann, die Mitarbeiter erstmal sich warm laufen und hochfahren können und sowas. Und das ist wunderbar, dass jetzt so ein paar schöne Tage sind und die ersten Leute kommen und neugierig sind und mit uns auch zusammen feiern.
Der Verein hat in Eigenregie und dank eines großzügigen Geldgebers das Strandbad nach 5 Jahren aus dem Dornröschenschlaf geholt. Rund 1 Million Euro sind bisher hier reingeflossen. Die Abwasserleitung mussten komplett erneuert werden, die Holzhäuser und das Kassenhäuschen saniert, der Strand von Pappelwurzeln, die große Steinsommerterrasse von Moos befreit werden. Für Axel aus Tegel ein Lichtblick in diesem Sommer.
Ja, wir haben lange Zeit gewartet, 5 Jahre sind es ja nun mittlerweile gewesen und das Strandbad ist ein Ideal, ist eine Perle hier in Tegel und wir sind ganz erfreut, dass es wieder geöffnet hat und dass wir uns hier sonnen können, den Strand genießen können, den Blick über den See mit den Segelschiffen, es ist alles wieder wie beim Alten.
Und zur Eröffnung ist auch einiges los. Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Der ehemalige FKK-Bereich ist jetzt Familienliegewiese. Dank fehlender Flugzeuge soll es künftig auch Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel geben. Auch Hochzeiten sind möglich. Die Stimmung zur Eröffnung ist entspannt.
Ja, ist super. Ist sonnig und es gibt Wasser. Ist günstig. Genau. Schön hier.
Ist alles wunderschön. Das Wetter ist gut. Es ist nicht so überfüllt. Man kann sich hier richtig wohlfühlen.
Doch noch ist nicht alles fertig. Statt Toiletten gibt es derzeit nur Dixi-Klos. Die Wasserqualität stimmt dagegen. Trotz Blaualgen sagt Udo Bockemühl vom Verein Neue Nachbarschaft Moabit.
Also wir sind Gott sei Dank davon nicht so betroffen, weil wir einen Sandstrand haben. Das heißt, diese Blaualgengeschichte ist ja vor allem an den naturbelassenen Ufern ein Thema. Wir haben aber heute Morgen schon mal alles rausgefischt, was irgendwie nach Pflanzenteilen aussah und machen das jeden Morgen. Insofern sieht es bei uns jetzt ganz gut aus.
Der Verein hoffe jetzt, dass auch bald wieder Busse bis zum Strandbad fahren. Doch ob die alte Linie reaktiviert wird, bleibt fraglich.
Das Strandbad Tegel ist wieder offen. Der Bericht von RBB-Reporter Raphael Knob. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.